Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Willkommen. Deutschland und die Schulschließungen, darum geht es natürlich bei uns heute. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatten zunächst ja nur einzelne Staaten zu diesem drastischen Mittel gegriffen. Inzwischen bleiben immer mehr Schulen in der Europäischen Union zu und nahezu stündlich werden bei uns Schulschließungen in den einzelnen Bundesländern angekündigt. Dazu gleich mehr. Außerdem blicken wir auf die Hochschulen und ihre Reaktion auf die Corona-Infektionswelle. Schulen bundesweit in Deutschland zu schließen, diese Entscheidung kann keiner, kein Nee treffen. Deutschland ist ein föderaler Staat und das bedeutet auch bei den Bildungsinstitutionen entscheiden die 16 Bundesländer jeweils für sich. Gestern kamen nun aus den Ländern die Kultusminister zusammen und tauschten sich aus über Corona. Das war ursprünglich nicht so geplant. Eigentlich sollte es bei der KMK-Sitzung um eine Alternative zum Nationalen Bildungsrat gehen. Doch die Aktualität änderte die Tagesordnung. Heute jagen die Minister von einer Sitzung zur nächsten. Welches Bundesland schließt ab wann die Schulen? Christiane Habermals in Berlin, Sie verfolgen die Einzelfallentscheidungen und fassen sie für uns zusammen. Wie ist der gegenwärtige Stand? Freitag, der 13., 14.30 Uhr.
Ja, also heute sind deswegen in vielen Bundesländern die Landeskabinette zu Sondersitzungen zusammengetreten. Und als erstes gab heute früh Bayern die Entscheidung bekannt, dass sämtliche Schulen und Kitas ab Montag geschlossen bleiben. Dann folgten sukzessive das Saarland, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Berlin will ab Montag seine Schulen und Kitas stufenweise schließen, beginnend mit den Oberstufenzentren. Ab Dienstag dann sollen auch alle allgemeinbildenden Schulen geschlossen werden. Und in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, da wird gleich Ministerpräsident Armin Laschet vor die Kameras treten. Und hier geht es ja allein um 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche, die dann zumindest die Jüngeren auf einen Schlag ohne Betreuung bleiben würden. Also bislang ist Thüringen das einzige Land, das angekündigt hat, dass die Schulen vorerst geöffnet bleiben sollen.
Und wir schalten auch gleich nach Nordrhein-Westfalen, wo Armin Laschet schon bekannt gegeben hat, dass es Schulschließungen geben wird. Wie das im Detail aussieht, das erfahren wir dann gleich später. Wie, Frau Habermals, wird es weitergehen? Worauf müssen wir uns in Deutschland noch einstellen?
Also ich gehe davon aus, dass bis spätestens nächste Woche auch die anderen Bundesländer nachziehen werden. Das heißt, Schulen und Kitas in ganz Deutschland werden geschlossen bleiben, wie das ja auch schon in anderen europäischen Ländern der Fall ist, in Italien, Frankreich, Polen, Belgien und so weiter. Insgesamt wären dann deutschlandweit 11 Millionen Kinder unter 14 Jahren und ihre Familien betroffen. Das sind ein Viertel der Arbeitnehmer, die dann ad hoc ein Betreuungsproblem hätten.
Wenn es um Schulschließungen geht, Christiane Habermals, von welchem zeitlichen Horizont sprechen wir dann? Das ist ja gerade für Eltern eine wichtige Frage, denn die müssen sich jetzt mit ihrem Arbeitgeber arrangieren.
Na, es geht jetzt erstmal um die 2 Wochen bis zum Beginn der Osterferien. Dann kommen die 2 Wochen Ferien. Wie es danach weitergeht, ist offen. Aber wenn man sich die Prognosen zum Verlauf der Epidemie anschaut, dann wird uns dieses Thema voraussichtlich noch Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder mehr beschäftigen. Und das heißt, es muss jetzt ganz dringend Überlegungen geben, wie der Unterricht trotzdem stattfinden kann. Es braucht Notfallbetreuungseinrichtungen, zumindest für Kinder von Eltern, die in wichtigen Bereichen arbeiten, zum Beispiel im Gesundheitssystem. Einige Bundesländer haben das auch heute schon beschlossen. Da werden sich auch die Betriebe ihre Gedanken machen müssen. Dann sind die Landesinstitute für Bildung gefragt. Die müssen Unterrichtsmaterial und Aufgaben für zu Hause bereitstellen, E-Learning. An einzelnen Schulen gibt es auch schon Lernplattformen und Klassenchats. Da fällt jetzt auch uns leider auf die Füße, dass das Thema Digitalisierung der Schule lange sträflich vernachlässigt wurde. Und da ist der Stand sehr, sehr unterschiedlich.
Wichtig für die diesjährigen Abiturienten ist ja jetzt auch die Frage, ob und wie lange die Abiturprüfungen verschoben werden. Gibt es da am heutigen Tag schon Klarheit?
Also geeinigt hatten sich ja schon die Ministerpräsidenten gestern Abend, dass es im Falle von Schulschließungen Nachschreibtermine geben wird für die Abiturienten. Wann die stattfinden sollen, ist jetzt natürlich offen. Da müssen aber auch die Bewerbungsfristen an Hochschulen und bei der ZVS angepasst werden, der zentralen Vergabestelle der Studienplätze. Und das Problem betrifft ja auch nicht nur die Abiturienten, sondern auch die MSA-Prüfungen, also den mittleren Schulabschluss. Das heißt, auch die Bewerbungsfristen für Lehrstellen müssen verlängert werden. Also da gibt es immer noch sehr viele offene Fragen.
Sie haben gerade die Hochschulen auch schon angesprochen. In dieser Woche haben die ersten Hochschulen den Semesterstart verschoben. Berlin, Hamburg, Dresden, alle Hochschulen in Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt. Ist damit zu rechnen, dass letztlich alle nachziehen in den nächsten Tagen oder womöglich Stunden?
Also davon ist auszugehen. Und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat vor einer halben Stunde schon ein Statement abgegeben zur BAföG-Förderung im Fall von Corona-bedingten Schließungen von Schulen und Hochschulen. Und das, was sie gesagt hat, das wird die BAföG-Empfänger sich erst einmal beruhigen.
Niemand soll sich wegen der Corona-Pandemie um seine BAföG-Förderung Sorgen machen müssen. Und deshalb habe ich durch einen Erlass klarstellen lassen, dass die BAföG-Förderung im bisherigen Umfang weiter zu gewähren ist. Und das auch, wenn die Schließzeit am Anfang des Semesters liegt.
Also erstmal keine finanziellen Nöte für BAföG-Empfänger. Ansonsten werden wir uns auf unbestimmte Zeit auf ein Bildungssystem im Notfallmodus einstellen müssen.
Vielen Dank an meine Kollegin Christiane Habermals in Berlin. Und wir schalten jetzt gleich weiter nach Düsseldorf, wo Armin Laschet, der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, seine Entscheidung für Nordrhein-Westfalen im Detail erläutert. Vivien Leue, Sie sind vor Ort. Wie sieht das Szenario aus für das bevölkerungsreichste Bundesland, das demzufolge auch die meisten Schülerinnen und Schüler hat, die von Schulschließungen betroffen sind?
Also tatsächlich ist es so, dass eben erst vor einer Minute, nachdem er schon 10 Minuten lang gesprochen hat, Ministerpräsident Armin Laschet verkündet hat, dass die Schulen ab sofort bis zum 19. April, also hier in NRW bis zum Ende der Osterferien, geschlossen bleiben. Er hat zuvor verkündet, dass unter anderem der Vorlesungsbeginn auch an den Universitäten verschoben wird. Natürlich sind viele Kollegen und auch ich hierher gekommen und haben erwartet, dass die Schulschließungen ganz am Anfang seiner Ausführungen stehen. Aber wie gesagt, wir haben 10 Minuten gewartet, uns auch angeschaut und jetzt eben ist diese Verkündung gekommen. Insofern Details wird es dann wohl auch erst um 16 Uhr geben. Dann hat nämlich hier in Nordrhein-Westfalen die Schulministerin zu einer Pressekonferenz eingeladen. Und warum der Ministerpräsident das jetzt nicht mit seiner Schulministerin zusammen verkündet, darüber wird hier groß spekuliert.
Da werden wir in unserem Programm natürlich auch drüber berichten. Frau Leue, Herr Laschet hatte in dieser Woche zunächst gesagt, es wird keine Schulschließungen in Nordrhein-Westfalen geben. Das war am Dienstag. Jetzt hat sich das Ganze sehr schnell verändert. War die Entscheidung in Nordrhein-Westfalen überfällig?
Ja, also wenn man den Ministerpräsidenten fragt, dann bin ich mir nicht sicher, ob er sagen würde, sie war überfällig, weil er hat auch jetzt in den ersten Minuten seiner Ansprache sehr klar gemacht, dass es wichtig ist, Eltern, die in vor allem systemrelevanten Berufen, zum Beispiel Polizei, Feuerwehr, vor allem aber auch im Gesundheitssektor arbeiten, zu stärken, also ihnen jetzt nicht auch noch die Kinderbetreuung tagsüber aufzubürden. Man merkte, dass er sich vielleicht auch, das interpretiere ich da jetzt rein, mit dieser Entscheidung tatsächlich schwer tut. Also er sagt, wir sind sehr verantwortungsvoll, wir müssen Opfer bringen, alle miteinander, wir müssen gucken, dass wir soziale Kontakte runterfahren, aber wir müssen gucken, dass auch unser Gemeinschaftsleben weiter funktioniert. Und so hat er das auch am Dienstag noch gesagt, beziehungsweise auch erklärt, warum er Schulschließungen noch nicht für geboten hält. Nun haben Sie hatten es auch in der Anmoderation und eben Frau Habermals hat es gesagt, viele Bundesländer heute früh schon das entschieden, heute im Laufe des Vormittages. Nordrhein-Westfalen stand da einfach auch unter enormem Druck als bevölkerungsreichstes Bundesland und wir sind das Bundesland, wo bisher die einzige rote Zone quasi vom Robert-Koch-Institut, also ein besonders betroffenes Gebiet, besteht. Ja, also ich denke, das Land stand unter Druck, da jetzt auch diese Schulschließungen zu beschließen. Aber ob Herr Laschet damit so hundertprozentig einverstanden ist, ich weiß es nicht.
Zumal es ja auch Mediziner gibt, die die Lösung, Schulen zu schließen, für sehr umstritten halten. Also nicht als das probate Mittel, um Ansteckungen zu vermeiden. Hat Herr Laschet in der Zeit, in der Sie zuhören konnten, Lösungsideen präsentiert für Väter und Mütter, die zu Hause bleiben müssen, um ihre Kinder zu betreuen? Zum Beispiel Ärzte, Krankenschwestern, dann, wie Sie das lösen können?
Also es gab im Vorfeld schon Äußerungen der Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP hier in Nordrhein-Westfalen, die sagte, es wird daran gearbeitet, Notfalllösungen, Notfallgruppen zu bilden, zum Beispiel in Kindergärten. Also das ist ja nun ganz klar, ohne Diskussion, die Altersgruppe, die nicht alleine bleiben kann, auch nicht mal für eine Stunde. Da wird geschaut, dass Kindergärten zum Beispiel Notgruppen haben, genau für Menschen aus systemrelevanten Berufen. Allerdings heißt das auch da, wenn dann das eine Elternteil quasi einen anderen Beruf hat, dann muss das halt die Betreuung sicherstellen. Also wirklich nur in Härtefällen soll es wohl Notbetreuungen geben, möglicherweise auch für die Grundschüler, also für Schüler, ich sage mal bis 11, 12 Jahren. Aber die Details wird es möglicherweise dann tatsächlich erst um 16 Uhr bei der Pressekonferenz der Schulministerin geben.
Hat sich Herr Laschet zu Kitas geäußert? Wir hatten jetzt bis jetzt über die Schulen gesprochen. Was ist mit den Kitas?
Ja, da kann ich Ihnen leider nicht sagen.
Noch nicht.
Da es so lange gedauert hat, habe ich die Kitas nicht mehr mitbekommen.
Ich bedanke mich dennoch ganz herzlich bei Ihnen, Vivien Leue aus Düsseldorf. Dort hat Armin Laschet gerade für Nordrhein-Westfalen die Entscheidung begründet. Mehr zum Thema Schulschließung und die Folgen gibt es morgen bei uns in unserer Sendung Campus und Karriere ab 14.05 Uhr, aber natürlich auch im fortlaufenden Programm heute. Wenn Sie, meine Damen und Herren, sich morgen an der Sendung beteiligen möchten, dann können Sie das tun mit Fragen und Anregungen. Sie können eine E-Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de oder auch jetzt schon auf den Anruf. Rufbeantworter sprechen zu erreichen unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Bislang haben wir in dieser Sendung über die Corona-Auswirkungen auf Bildungsinstitutionen gesprochen. Noch nicht geschlossen ist die Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin. Dort stärken Studierende ihr Immunsystem, nicht erst seit gestern. Und mit dem Coronavirus hat es auch nichts zu tun. Vielmehr mit der Erkenntnis, dass Bewegung gut ist für die Gesundheit, ganz grundsätzlich, und zudem die eigene Leistungsfähigkeit stärkt. Gerade Universitätsbibliotheken aber sind ja die Orte, an denen man lange Stunden am Schreibtisch verbringt. Um sich dabei auch zu bewegen, stellen immer mehr Bibliotheken Schreibtischfahrräder und Laufbänder auf. Caroline Kubern hat sich bei den Philologen der FU Berlin umgesehen.
In der Leselounge herrscht Ruhe. Reden ist hier, wenn überhaupt, nur im Flüsterton erlaubt. Studierende arbeiten nebeneinander an langen Tischen oder sitzen in gemütlichen, runden Drehsesseln. Ganz anders, der Arbeitsplatz in der Mitte der Leselounge. Vor einem etwas erhöhten Sitz befindet sich eine Schreibtischplatte mit einer Steckdose. Darunter Pedale. Jordan Harris schwingt sich auf den Sitz, nimmt ein Buch in die Hand und fängt an zu treten.
Ich habe gerade mein Handy eingepluggt, eingestöpselt. Ist halt ganz entspannt, also voll gemütlich. Es lädt auch schon.
Das ist das Besondere. Mit dem Strom, den man beim Radfahren erzeugt, kann man gleichzeitig den Handy-Akku aufladen. Das Radeln selbst ist etwas gewöhnungsbedürftig, sagt der 21-jährige Biologiestudent.
Also um ehrlich zu sein, finde ich das ein bisschen zu leicht von der Kraft, die ich hier reinpacken muss, sodass ich halt zu schnell mich bewegen muss, um entspannt lesen zu können.
Jeanette Wagner ist Bibliotheksmitarbeiterin und hat ihre Bachelorarbeit über lernfördernde Angebote am Lernort geschrieben. Das Resultat war die Anschaffung dieses Ergometers. Denn wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich kurze, leichte Bewegungseinheiten positiv auf Konzentration und Aufmerksamkeit auswirken, sagt Jeanette Wagner. Skandinavien, Belgien und die Niederlande seien uns deutlich voraus.
Gerade die skandinavischen Bibliotheken sind da alle schon einen Schritt weiter, weil sie um die hohe Aufenthaltsdauer pro Tag oder pro Woche der Lernenden auch wissen. Das heißt, man geht eigentlich nur zum Essen raus oder um was zu trinken oder man dreht mal eine Runde an der Luft. Aber ansonsten sind die hier stundenlang. Und da sollte man mehr bieten als jetzt einen harten Stuhl und einen Einzelarbeitsplatz.
Stehpulte, Yogamatten, höhenverstellbare Schreibtische, Fahrräder seien in vielen wissenschaftlichen Bibliotheken Skandinaviens bereits gang und gäbe. Von den positiven Effekten auf Körper und Geist ist Susanne Tittelbach überzeugt, Sportwissenschaftlerin an der Uni Bayreuth. Im Rahmen ihres Projekts Smart Moving hat die Universität kürzlich ein Laufband angeschafft, das nun in der Zentralbibliothek steht. Auch hier kombiniert mit einer Schreibtischplatte zum Lesen und Arbeiten.
Was wohl nicht gut geht, haben mir die Studierenden rückgemeldet, ist, wenn man wirklich handschriftlich einen längeren Text schreiben möchte oder so. Das sind dann zwei motorische Anforderungen, einmal gehen, einmal schreiben. Das ist dann doch eher nicht so gut passend.
Dabei ist das Laufband so geräuscharm, dass es in der Bibliothek niemanden stört. Bewegungsmangel sei in unserer Gesellschaft schon lange ein Thema, meint die Sportwissenschaftlerin.
Man hat jetzt aber gesehen in der Forschung eben, die sich um die Krankheitsentstehung kümmert, dass auch das Sitzen ein eigenständiger Risikofaktor ist. Also unabhängig der Bewegung, die ich täglich habe oder wöchentlich, ist es wichtig zu wissen und ist es von Bedeutung, wie viele Stunden am Tag sitze ich denn? Und sitze ich dauerhaft, mache ich Pausen oder mache ich das nicht?
So könnte Rückenbeschwerden vorgebeugt und die Durchblutung angeregt werden. Dadurch werde mehr Sauerstoff durch den Körper transportiert und das Lernen automatisch effektiver. Das sei noch nicht jedem bewusst. Wichtig sei auch, dass sich jeder darüber klar werde, dass Lernen nicht gleich Sitzen bedeute. Biologiestudent Jordan Harris hat sich mittlerweile auf dem Ergometer der Philologen gut eingeradelt.
Jetzt habe ich so gerade ein bisschen die Geschwindigkeit gefunden. Ich glaube, dann kann man schon richtig schreiben. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ich glaube, es geht schon klar. Also gerade wenn man halt ein bisschen müde ist oder einfach keine Kraft mehr hat, um aufzuwachen, dann ist es eine gute Idee.
Eine gute Idee, Schreibtisch, Fahrräder und Laufbänder in Universitätsbibliotheken. Ein Besuch in der FU Berlin. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk und in den nächsten Minuten werfen wir einen Blick über unsere Grenzen hinaus in den Nahen Osten, genau genommen nach Jordanien.
Campus und Karriere. International.
Jordanien gehört zu den arabischen Staaten mit einer hohen Arbeitslosenquote von 18,5%. Vor allem Jugendlichen fehlen Arbeit und Zukunftsperspektiven. Hinzu kommt die angespannte Lage in den Nachbarländern Libanon und Syrien und damit die Frage, wo sich denn überhaupt einmal Arbeit finden ließe. Das IÖB, das Institut für ökonomische Bildung der Universität Oldenburg, hat nun ein Projekt entwickelt, mit dem sich Perspektiven eröffnen sollen. Entrepreneurship im schulischen Alltag Jordaniens heißt das Projekt. Seit vergangenem Jahr läuft es mit dem Ziel, Schülerinnen und Schülern eine Vorstellung davon zu geben, was Unternehmertum bedeutet, wie man ein Start-up gründet und eine eigene Firma leitet. Susanne Lettenbauer hat zwei Schulen in Amman besucht.
In einer Ecke des Klassenzimmers von Physiklehrer Ali Salami lehnen von Schülern gebaute Wasserspartanks, fertig zum Einbau in ganz normale Wohnungen. Seit Oktober arbeiten die Schülerinnen und Schüler der 9. bis 11. Klassen der Al-Asriya-Schule im Norden Ammans an dieser Idee. Sie haben einen eigenen Businessplan entwickelt, einfache Plastikröhren besorgt und diese dann in der Schule zu 10-Liter-Tanks zusammengebaut. Die Idee ist doch naheliegend. Wir leiden hier unter Wassermangel wie viele ärmere Länder, aber auch reichere wie Südafrika haben das Problem. Mit unserem System kann man nun Wasser sparen und gleichzeitig Wasserkosten senken. So this system helps save water for us and the cost of water. Der 16-jährige Murat Kwana ist begeistert. Seine 15-jährige Mitschülerin Lien Salami programmiert am liebsten die Steuerung der Wasserspartanks. Das sei weniger kompliziert, als die fiktive Firma zu führen, um die es bei dem Projekt geht. Also am Anfang fand ich es schon schwer, aber mittlerweile ist es verständlicher geworden. It's become easier. Neu daran ist, dass die 9- und 10-Klässler das Ganze als eine Art Start-up verstehen. Von der Idee über die Kalkulation der Produktionskosten bis hin zur Marktforschung, also zur Frage, wer diese Wasserspartanks denn eigentlich kaufen soll. Da nehme er viel für sich und seine Zukunft mit, meint Murat. It will help us in the future. Das hilft uns enorm in der Zukunft. Wie wir eine eigene Firma gründen können, das wüssten wir nicht, wenn wir das jetzt hier nicht lernen würden. Dieses Projekt hilft dabei, uns Türen zu öffnen. It opened up many doors for us. Wirtschaft und Finanzen gehören zwar zum staatlichen Lehrplan in Jordanien, erklärt Schulleiterin Zain Al-Shari, aber das sei vor allem Theorie. Gemeinsam mit der zweiten Schulleiterin Diana Gamu war sie im vergangenen Jahr einer Einladung des Oldenburger Instituts für ökonomische Bildung IÖB nach Deutschland gefolgt. Direkt nach ihrer Rückkehr etablierte sie an ihrer Schule Al-Asriya das neue praxisorientierte Schulfach Entrepreneurship, also Unternehmertum. Nach unserem Besuch in Deutschland hatten wir eine Vorstellung davon, wie man die Theorie in der Praxis anwenden und wirtschaftliches Denken in einem genau abgesteckten Rahmen praxisorientiert vermitteln kann. Diese Kooperation hat uns sehr vorangebracht. Rund 10 Kilometer entfernt von der Al-Asriya-Schule liegt die Al-Sadar College-Schule im Zentrum von Amman. Gut 400 Schüler kommen täglich hierher und auch sie profitieren davon, dass sich ihre Schule am Projekt Entrepreneurship im schulischen Alltag Jordaniens, kurz EISAJ, der Oldenburger Universität beteiligt. An dieser Schule produzieren sie Seife und betreiben einen eigenen Shop. In Kürze hält Lehrerin Sama Abu Frey die Prüfungen ab. Wir reden hier in Jordanien viel über Unternehmertum und Firmengründungen. Wie das genau funktioniert, das wird nicht geübt. Das Projekt fördert jetzt ein Umdenken. Nicht nur unsere Schule will mehr darüber wissen. Er habe sofort zugesagt, bei dem Projekt mitzumachen, meint Nabil Kaman, der Direktor der Al-Sadir-Schule. Gerade in einem Alter von 15, 16 Jahren müssen die Schülerinnen und Schüler lernen, wie man mit Geld umgeht, wie sie es sparen können und vernünftig ausgeben. Ich und Menschen in meinem Alter reden nie über das Thema Geld. Es ist da oder nicht. Man gibt es aus. Über Kalkulationen oder Rekalkulation wird gar nicht nachgedacht. Der Knackpunkt bei dem Projekt ist allerdings die Lehrerbildung. In Jordanien gibt es kein Lehramtsstudium wie in Deutschland. Die Lehrkräfte sind Mathematiker, Physiker, Biologen, aber keine Pädagogen. Nach dem Masterstudium besuchen sie im besten Falle Fortbildungen für angehende Lehrer. Die Queen Rania Teachers Academy in Amman bietet entsprechende Weiterbildungskurse an, jetzt auch für das neue Fach Unternehmertum. Wenn es gut läuft, sollen im nächsten Schritt auch Lehrkräfte von staatlichen Schulen außerhalb der Hauptstadt diese Fortbildungsangebote bekommen. So Halatai, Leiterin der Bildungsabteilung. Das ist ein wichtiges Projekt für Schulen und Kinder. Es ist notwendig, um sich dieser Thematik bewusst zu werden, denn ihre Zukunft wird auch von Fähigkeiten zum Unternehmertum abhängen. Unsere Jugendlichen werden immer mehr gefordert, innovativ zu sein. Dieses Projekt kann dabei helfen, ihre Zukunft aufzubauen. Dabei werden sie nicht allein gelassen. Der Kontakt zu Deutschland ist eng. Die nächste deutsch-jordanische Lehrerweiterbildung ist für Juni geplant.
Und das war's von Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn. Kinderzimmer statt Klassenraum, das ist ab der kommenden Woche für viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland Realität. Und der Bundeselternrat hat sich inzwischen auch schon zu Wort gemeldet. Er fordert Unterstützung für Eltern, die Betreuungshilfen benötigen, weil sie in Berufen tätig sind, die das öffentliche Leben und die Versorgung aufrechterhalten. Der Staat sei in der Pflicht.